ARD. Hallo und herzlich willkommen zu Amerika, wir müssen reden. Mein Name ist Ingo Zamperoni.
Und ich bin Jennifer Bourguignon. Und Ingo, du bist zurück aus Wisconsin. Der letzte Folge, das wir gemacht haben, war nicht gegenüber einander, aber gegenüber der Teig, gegenüber der Atlantik.
Also über den Teich, genau. Ja, transatlantische Folge, die letzte, da war ich bei deiner Mutter im Keller, als wir das TV-Duell zwischen den beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Vance und Waltz besprochen haben. Und wir haben die letzten Dreharbeiten für unsere Doku gemacht. Wirklich nochmal Trump heißt die. Und meine Co-Autorin Birgit Wernke und ich sitzen gerade im Schnitt noch in den letzten Zügen, um daran noch zu feilen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das heute in 3 Wochen, es ist Montag, der 14. Oktober, heute in 3 Wochen läuft diese Doku wirklich nochmal Trump Amerika im Ersten um 20.15 Uhr und natürlich auch in der ARD Mediathek. Und ja, wir sind schon ganz gespannt auf die Resonanz. Ich glaube, es ist ein spannender Film oder es wird ein toller Film, eine Doku. Und du bist ja auch wieder mit von der Partie im Gespräch mit deinem Vater.
Ja, ich dachte vielleicht, dieses Mal würde ich einen Pass kriegen, aber ich bin auch dabei und mein Vater auch.
Ja, nein, es ist einfach eine spannende Begegnung wieder gewesen. Und ja, wir freuen uns. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass morgen wiederum in 3 Wochen schon diese Wahl wirklich stattfindet. Kann es auch kaum glauben, nachdem wir nach Wochen und Monaten darauf hingefiebert haben und so viel darüber gesprochen haben. Ja, und auf diesen letzten Metern in 3 Wochen ist es soweit, auf diesen letzten Metern passiert vielleicht noch mal ganz viel und es gibt noch viel zu besprechen. Es ist viel passiert. Der Hurricane oder die Hurricanes, die in den letzten Wochen die Ostküste der USA getroffen haben und was das alles noch bedeutet für die Wahl. Und all diese Dinge wollen wir besprechen. Allerdings, und jetzt kommt die kleine Einschränkung, nicht in dieser Folge, nicht heute, denn morgen, Dienstag, den 15. Oktober, werden wir, Drumroll, mal wieder rausgehen. Und zwar für eine Aufnahme, eine Live-Podcast-Aufnahme werden wir vor Publikum auftreten und zwar im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit. In der Hamburger Zentralbibliothek werden wir die neue Folge von Amerika, wir müssen reden. Ja, in Präsenz von Zuhörerinnen und Zuhörern und all ihren Fragen aufnehmen. Und diese Folge ist dann übermorgen am Mittwoch, den 16. in der ARD Audiothek zu hören. Und weißt du schon, was du anziehen wirst, Jeff?
Ehrlich gesagt, nein.
First things first.
Ich habe nicht so richtig
Das letzte Mal hatte ich ja mein Sakko im Rahmen des Reeperbahn-Festivals auf der Bühne mein Testbild-Sakko an.
Das stimmt. Also
ich glaube, es wird neutral diesmal.
Ich habe einen Tanktop mit einer sequined amerikanischer Flagge.
Also mit das so Pailletten.
Nee, aber wir freuen uns sehr. Also normalerweise, wir sitzen hier zusammen und es geht raus, aber wir wissen nicht, wir sehen niemanden. Also wir freuen uns sehr, unsere Zuhörer auch zu sehen und mit dem zu diskutieren morgen Abend.
Ja, und besonders gespannt sind wir natürlich auf Ihre Fragen, wer da dabei sein wird und was da kommt. Aber wer nicht noch ein Ticket bekommen hat oder es nicht schafft, weil es zu weit weg ist oder uns von wo auch immer in der Welt oder in dieser Republik hört, schickt uns auch gerne Fragen und Anregungen, die können wir dann vielleicht bei den nächsten Folgen aufnehmen, gerade rund um die Wahl. Die E-Mail-Adresse wie immer in den Shownotes. Aber wir haben uns überlegt, wer bis Mittwoch nicht warten möchte und wer nicht genug kriegt von den aktuellen Entwicklungen in den USA und wer noch mehr Informationen braucht, dafür haben wir jetzt quasi einen Gastbeitrag. Unser lieber Freund und Kollege von der Tagesschau, Michael Pawlitz, der ist auch sehr aktiv und sehr rührig. Und der hat eine Interviewreihe aufgelegt zum Thema Black Voters 2024. Natürlich sind die schwarzen Wählerinnen und Wähler in den USA alles andere als ein homogener Wählerblock. Und natürlich gibt es da die unterschiedlichsten Facetten und Reaktionen. Aber so vom Vorurteil her würde man sagen, gelten oft die schwarzen Wählerinnen und Wähler als eher demokratisch neigend, würdest du sagen?
War immer so mindestens. Ja. Also dieses Jahr sehen wir neue Trends. Also wie wir wissen, es war die schwarze Wähler, die haben eigentlich Bidens Kampagnen 2020 gerettet und ihm dann diese Schub gegeben, dass er brauchte dann,
um überhaupt
die Nominierung zu kriegen.
Werden, ja.
Genau, also jetzt ist es so, dass wir sehen, mindestens in die Umfrage, das sieht ein bisschen anders aus. Mindestens, dass die schwarze Wählerblock, wie du sagtest, die sind nicht homogen, aber dass der Trend geht ein bisschen bisschen mehr Richtung Republikaner. Und das, es gibt auch eine Lücke zwischen Männern und Frauen. Und dass schwarze Männer sind eigentlich mehr interessiert jetzt in Trump, der Kandidat. Und ich würde mich sehr gern hören, was Michael zu sagen hat über warum und ob das Trend stimmt mit seiner Recherche und seiner Interviews und warum.
Ja, er hat verschiedene Interviews geführt und wir hören jetzt mal eine Folge rein als Gastbeitrag, wo Michael mit der US-Journalistin Maya King von der New York Times, seine Kollegin, darüber gesprochen hat, welche Rolle eben das Wahlverhalten der schwarzen Bevölkerung bei dieser US-Wahl spielen könnte oder spielen wird. Und da hören wir jetzt mal rein.
Mein Name ist Michael Pawlitz. Herzlich willkommen zu der Interviewreihe Black Voters 2024. Bei dieser Präsidentenwahl tritt der weiße Mann Donald Trump an gegen Kamala Harris mit asiatischen und jamaikanischen Wurzeln. Doch wie wichtig ist der ethnische Background bei dieser Wahl? Welche Rolle spielen schwarze Wählerinnen und Wähler? Welche Erwartungen und welche Geschichte haben sie? Über all das spreche ich mit Maya King. Sie ist politische Reporterin bei der New York Times und uns aus Georgia, dem Staat, an dem wir viele Beispiele aufhängen, zugeschaltet. Maya, I'm so glad you said yes. Maya, es ist so toll, dass du ja gesagt hast. We are really thrilled to have you here. And would you mind to tell us a bit about you?
Sure.
Gern. Mein Name ist Maya King. Ich bin Politikreporterin bei der New York Times und berichte über Politik und Wahlkampagnen im Südosten. Ich wohne in Atlanta, der Hauptstadt von Georgia, und berichte von hier aus über die US-Präsidentenwahlen 2024, außerdem über schwarze Wählerinnen und Wähler und Themen, die für sie im ganzen Land relevant sind.
In dieser Folge werfen wir einen Blick darauf, wie Kamala Harris und Donald Trump in schwarzen Communities wahrgenommen werden. Was erwarten die Menschen? Was befürchten sie?
But one of the big problems, and a lot of the journalists in this room I know and I have great respect for, a lot of the journalists in this room are black. I will tell you that coming from the border are millions and millions of people that happen to be taking black jobs. You had the best.
What exactly is a black job, sir?
A black job is anybody that has a job. That's what it is. Anybody that has a job.
All right.
Maya, Trump hat für großen Ärger gesorgt, für Aufsehen, als er Black Jobs erwähnt hat. Why did he do that?
Präsident Trump, der wirklich versucht hat, mehr schwarze Wählerinnen und Wähler anzusprechen, behauptete, dass Einwanderer, die in die Vereinigten Staaten kommen, Jobs wegnehmen würden, die sonst schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern vorbehalten wären. Und so sagte er, dass sie, Zitat, schwarze Jobs wegnehmen. Das war für viele Afroamerikanerinnen und Amerikaner sehr beleidigend, da sie den Eindruck hatten, der ehemalige Präsident geht davon aus, es gebe nur eine bestimmte Art von Jobs, für die schwarze Menschen geeignet seien. Und die Demokraten, die haben das dann aufgegriffen und zu ihrem Thema gemacht und gesagt, dass der beste Job für schwarze Menschen darin besteht, zu wählen.
Was ich ganz interessant finde, nicht nur in Deutschland gibt es den Irrglauben, dass Afroamerikanerinnen und Amerikaner in der Regel für Demokraten stimmen, also die Demokratische Partei. Es gibt auch ganz andere Beispiele, zum Beispiel John James, der ist Republikaner und er sagte, I heard a little bit earlier today, if you don't vote for Donald Trump, you ain't black, das Ganze auf dem Parteitag der Republikaner. Maya, what kind of discussion started after those comments?
Weißt du, ich denke, viele schwarze Wählerinnen und Wähler haben den Wunsch, für jemanden zu stimmen, der sich wirklich für ihre Interessen einsetzt und für jemanden, der ihr Leben tatsächlich verbessert. Und dadurch sind insbesondere schwarze Männer offener als früher, die Republikaner, die Republikanische Partei zu unterstützen. Was den Republikanern bei dem Versuch, schwarze Wähler anzusprechen, sehr oft im Weg steht, ist, dass sie Dinge sagen, die rassistisch sind. Wie das, was Ex-Präsident Trump über Harris und ihre ethnische Identität gesagt hat, dass sie nicht immer schwarz war. Das war eine Lüge, das stimmte nicht. Und es war für viele schwarze Wähler sehr beleidigend, wie andere Aussagen, die Trump früher gemacht hat. Also ich glaube, in den schwarzen Communities wird gerade viel diskutiert, ob sie die Demokraten, die sie manchmal enttäuschen, weiter unterstützen oder ob sie eine gewisse Offenheit für die Unterstützung der Republikanischen Partei zeigen sollen. Die verspricht zwar eine Politik auch im Sinne schwarzer Interessen, hat aber viele Leute in ihren Reihen, die Dinge von sich geben, die schlichtweg rassistisch sind.
Und dann schauen wir mal auf die andere Seite, auf Kamala Harris. Welche Rolle spielt denn ihr ethnischer Hintergrund für schwarze Wählerinnen und Wähler in den USA? I'm talking about Kamala Harris, her ethnic background. Which role does it play for black Americans?
Nun, Harris ist die Tochter einer indischen Mutter und eines schwarzen jamaikanischen Vaters. Und sie hat gesagt, dass sie sich die meiste Zeit ihres Lebens weitgehend als schwarz identifiziert hat. Und das können wir an der Art und Weise sehen, wie sie ihr Leben gelebt hat. Sie besuchte ein historisch schwarzes College, die Howard University. Sie ist Mitglied einer schwarzen studentischen Frauenverbindung. Und auch als amtierende US-Senatorin hatte sie die Unterstützung von schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern über viele Jahre. Aber sie hat auch gesagt, dass sie Präsidentin für alle Menschen sein möchte, nicht nur für schwarze oder indische Amerikaner in diesem Land.
We are running a campaign on behalf of all Americans. And when elected, we will govern on behalf of all Americans.
Maya Harris scheint viele schwarze Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Wenn man da genauer hinschaut, ist das eher eine strategische Unterstützung oder glauben schwarze Wählerinnen und Wähler, dass Harris sich wirklich gegen Rassismus einsetzen wird? Is the support for Harris a strategic way or are the real expectations that she will address racism?
Die schwarzen Wählerinnen und Wähler, die für die Demokraten stimmen werden, haben, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe dafür. Es gibt schwarze Unterstützer, für die ist Harris einfach nur die demokratische Kandidatin. Es gibt andere, die in ihr nur das kleinere Übel zu Donald Trump sehen. Sie trauen dem System generell nicht. Und ja, es gibt einige Leute, die das Gefühl haben, dass sie als schwarze Frau, als ehemalige Staatsanwältin und als eine, die aus nächster Nähe gesehen hat, wie das politische System funktioniert, hart daran arbeiten wird, die Diskriminierung von schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern zu beenden und systemischen Rassismus zu bekämpfen. Harris hat übrigens nichts dazu gesagt, wie sie das machen würde. Ich glaube nicht, dass sich das in einer Legislatur regeln lässt. Aber es gibt Wähler, mit denen ich gesprochen habe, die das Gefühl haben, dass sie die richtige Kandidatin sein könnte, um einige Veränderungen zu bewirken.
I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
Maya, we all remember this call from Donald Trump where he asked for 11,780 more votes in Georgia to win the last election. Warum ist Georgia so ein wichtiger Bundesstaat für die Wahlen? Why Georgia is so important for elections?
In Georgia gab es, wie du schon erwähnt hast, 2020 eine hauchdünne Niederlage für Präsident Trump. Er behauptete, er hätte die knapp 12.000 Stimmen, die ihm fehlten, wegen Betruges oder Unregelmäßigkeiten nicht gewonnen. Das war aber nicht der Fall. Aber deshalb hat er das Büro des Staatssekretärs angerufen mit der Forderung, Stimmen zu finden, die nicht existierten. Georgia spielt eine zentrale Rolle für Trump. Er muss den Staat gewinnen, wenn er wieder Präsident werden will. Umfragen zeigen, dass es ein sehr, sehr enges Rennen zwischen ihm und Harris ist. Und beide Parteien unternehmen große Anstrengungen, hier Wähler zu gewinnen.
Wie hoch ist eigentlich die Wahlbeteiligung? What is the turnout usually in Georgia?
2020 gab es in Georgia eine Rekordwahlbeteiligung. Schwarze Wähler, junge Wähler, lateinamerikanische Wähler, asiatisch-amerikanische Wähler und Wähler auf dem Land und Erstwähler. All diese Wählergruppen haben mehrheitlich Biden gewählt. Und die Demokraten hoffen auf eine ähnliche Unterstützung für die Wahl jetzt. Wir müssen mal schauen, ob die Wahlbeteiligung wieder so hoch wird wie 2020. Wenn es 2024 wieder so viele Wählerinnen und Wähler aus diesen unterschiedlichen Gruppen gibt, dann könnte das die Demokraten in die Lage bringen, diese Wahl zu gewinnen. Aber auch die Republikaner sind sehr motiviert, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Sie versuchen, ihre eigenen Wählerpotenziale, dort, wo sie in Georgia die meiste Unterstützung haben, zu mobilisieren.
Natürlich gibt es auch Menschen, die nicht wählen gehen. Maya, why there are people who don't see a point in voting?
Ich denke, im Laufe der Jahre hatten wir eine große und möglicherweise wachsende Zahl von Menschen, die einfach nicht das Gefühl haben, dass ihre Stimme zählt, dass ihnen das politische System in irgendeiner Weise dient. Aber bei den letzten Wahlen haben mehr als 2/3 gewählt. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder so sein könnte.
Speaking of turnout, is there a difference between age? Gibt es Unterschiede im Alter von den Leuten, die da wählen gehen?
Ja, ich habe gesehen, dass dieser Unterschied bei schwarzen Wählerinnen und Wählern am stärksten ausgeprägt ist. Ältere schwarze Menschen erinnern sich an die Bürgerrechtsbewegung, an die Opfer, die gebracht wurden, um überhaupt wählen gehen zu können. Diese Gruppe ist sehr motiviert, zur Wahl zu gehen, und das völlig unabhängig von der Partei, die sie unterstützen. Während jüngere Wähler in der Wahl an sich keinen so großen Wert sehen, konzentrieren sie sich mehr darauf, was die Politik für sie tut oder nicht getan hat. So gibt es sicherlich eine Kluft zwischen älteren und jüngeren Generationen in Bezug auf die Wahlbereitschaft und dem Wert, seine Stimme abgeben zu können.
Maya, lass uns mal über mögliche Wahlausgänge nachdenken. Welche Konsequenzen hätte es für die schwarze Bevölkerung in Georgia, wenn Trump gewinnt? What consequences there are if Trump wins for the black population in Georgia?
Ex-Präsident Trump sagte, er werde hart gegen Einwanderung vorgehen, Massendeportationen einführen und den Bau der Grenzmauer zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko fortsetzen. Er hat angekündigt, dass er die Wirtschaft stärken und Amerika auf der Weltbühne wettbewerbsfähiger machen würde. Aber es gibt da eine Sache, die einen erheblichen Einfluss auf seine Kandidatur hat. Das Project 2025, ein konservatives Grundsatzprogramm, das seine Verbündeten geschrieben haben. Es ist ein umfassender Ansatz, ein Programm mit Vorschlägen für eine wirklich, wirklich drastische Veränderung der Rolle der Regierung im amerikanischen Leben. Und worauf viele schwarze Demokraten hingewiesen haben, ist die Polizeiarbeit und überwältigende Macht der Polizei, die ihr Präsident Trump in einer zweiten Amtszeit verleihen würde. Und das hätte direkte Auswirkungen auf schwarze Amerikaner in Bezug auf den Einsatz von Gewalt und auf die Art und Weise, wie die Polizei mit schwarzen Communities umgeht. Außerdem wissen wir, dass schwarze Bürgerinnen und Bürger oft überproportional von wirtschaftlichen Abschwüngen, von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder ähnlichen Bereichen betroffen sind. Wenn Trump also gewinnen sollte und wenn er dann keine Leitplanken für gesellschaftliche Gruppen wie einkommensschwache schwarze Communities aufstellt, besteht die Möglichkeit, dass diese Schaden nehmen.
What if Kamala Harris wins?
Harris hat nicht wirklich viele Vorschläge gemacht und vieles von dem, was sie eingebracht hat, entsprach weitgehend den Ideen von Präsident Biden. Aber einige Ansätze, die sich auf schwarze Amerikaner auswirken könnten, beinhalten, kleinen Unternehmen mehr Geld und Unterstützung anzubieten, Erstkäufern von Eigenheimen mehr finanzielle Unterstützung zu geben und die Dinge erschwinglicher zu machen. Das könnte schwarzen Amerikanern das Leben sicherlich erleichtern. Aber Harris hat immer wieder betont, dass sie nicht beabsichtigt, Präsidentin nur für schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner zu sein.
Maya, du verfolgst diesen Wahlkampf jeden Tag. Wie ist die Atmosphäre dieses Mal 2024? You cover the presidential race every day. What is the atmosphere like in 2024? What has struck you?
I've just met
Ich habe gerade so unglaublich interessante Leute getroffen. Eine junge Frau, die eines von 8 Kindern ist. Sie, ihre Geschwister und ihre Eltern gehen in die Wohnviertel und klopfen an Türen für Donald Trump. Ich habe eine Kleinunternehmerin getroffen, die in North Carolina lebt. Sie geht von Tür zu Tür für Kamala Harris. Außerdem besucht sie viele kleine Unternehmen, um ganz direkt mit Menschen zu sprechen, von denen sie glaubt, dass sie möglicherweise nicht wählen oder nicht wissen, wen sie wählen sollen, um sie dann zu überzeugen, für Harris zu stimmen. So habe ich nochmal verstanden, wie vielfältig das Land ist, in Bezug auf seine Bevölkerung, aber auch in Bezug auf Einstellungen. Und mir wurde dadurch nochmal klar, diese Wahl ist wirklich knapp. Es ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen, wer gewinnen wird. Wir wissen es wirklich nicht.
Maya King, political reporter at the New York Times. Thank you so much for your time. Thank you for your insight. Thank you for giving us a new perspective for the most of us here in Germany. It was a pleasure.
Danke für die Einladung.
Das war die Interviewreihe Black Voters 2024. Mein Name ist Michael Pawlitz. Ich hoffe, Sie haben so einen kleinen Eindruck bekommen von schwarzen Perspektiven bei diesen Präsidentenwahlen in den USA. Das Ganze ist zu sehen unter anderem auf Tagesschau 24. Ihnen alles Gute. Tschüss.
Ja, soweit dieses Interview aus der Reihe Black Voters 2024 von unserem Kollegen von der Tagesschau Michael Pawlitz. Hört da mal unbedingt rein, alle anderen Folgen und das ganze Paket gibt es in der ARD Mediathek zu sehen.
Ja, und unsere nächste Folge kommt am Mittwoch raus. Das ist der Folge von der Live-Podcast, das wir aufnehmen morgen Abend. Und wir freuen uns, wie gesagt, unsere Zuhörer zu sehen und mit dem zu reden. Und hoffentlich seid ihr auch dann am Mittwoch dabei.
Mittwoch, den 16. Oktober. So, ganz zum Schluss haben wir aber auch noch einen anderen Hörtipp für euch. Und zwar Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussion haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Und die Kolleginnen und Kollegen, die diesen wunderbaren Podcast machen, bieten natürlich Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Aber, und das finde ich extrem sympathisch und wichtig auch, sie machen das immer mit einer gehörigen Portion Humor. Und der ist ja oft auch nötig, um Politik, aber auch das, was so in dieser Welt gerade passiert, erträglicher zu machen. Also hört mal gerne rein. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr Politikum und unseren Podcast natürlich auch. Amerika, wir müssen reden. Hört doch mal rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.